Heute bei «Apropos» China und Zoll. Für einen Moment hat die Weltwirtschaft kurz aufschnaufen. Am letzten Donnerstag nämlich hat der US-Präsident Donald Trump eine 90-tägige Pause von den weltweiten Zöllen verkündet.
Nach der überraschenden Ankündigung von US-Präsident Trump, vielen Staaten eine Zollpause zu gewähren, macht sich weltweit an den Börsen erstmal Erleichterung breit.
Nur um kurze Zeit später auf Truth Social eine grosse Ausnahme anzukündigen. Nämlich China.
Donald Trump has just made a pretty significant post on Truth Social. I'm just going to read the whole thing. Based on the lack of respect that China has shown to the world markets, I am hereby raising the tariff charged to China by the United States to 125% effective immediately.
China wiederum reagiert auf die hohen Zölle mit Gegenmaßnahmen.
The United States is still imposing tariffs on China, and China is firmly opposed to such bullying.
Die beiden grössten Wirtschaften der Welt überziehen sich also gegenseitig mit Zöllen und China will jetzt Ausfuhr von bestimmten Rohstoffen zurückhalten. Was bedeutet der drohende Handelskrieg der beiden grössten Wirtschaftsmächte der Welt? Wie wird am Donald Trump seinen Kurs in China wahrgenommen? Und was lösen die Zölle eigentlich dort aus? Über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit Lea Sahai. Sie ist China-Korrespondentin für die Süddeutsche Zeitung und den Tagi in Peking. Hallo Lea.
Hallo, hi.
Lea, warum nochmal hat Donald Trump ausgerechnet beim drittwichtigsten Handelspartner der USA, bei China, Zölle so nach oben geschraubt, während er sie sonst überall ausgesetzt hat?
Naja, also erstmal gab es natürlich Zölle gegen alle Länder, mit ja auch einigen kuriosen Beispielen gegen Inseln, die unbewohnt sind oder nur Wetterstationen haben. Und dann muss der Trump ja zurückrudern, ich glaube, zu einem großen Teil ja vor allem eben aus Angst, dass es zu einem größeren Crash kommen könnte, vielleicht sogar zu einer Finanzkrise. Und was ja am Ende übrig geblieben ist, ist eben China. In den USA kann man sich, glaube ich, auf beiden Seiten, also beide Parteien können sich auf China als großen Gegner einigen. Und deswegen ist, glaube ich, China übrig geblieben, weil der Trump irgendwie das Gesicht wahren musste. Und jetzt wird halt eben so getan, als sei China schon immer der Hauptangriffspartner gewesen bei diesen großen Zöllen.
China sozusagen als Hauptangriffspartner. Wie hat denn wiederum die chinesische Regierung auf die Ankündigung reagiert?
Also wenn man so ein bisschen global rumschaut, wie verschiedene Länder reagiert haben, ist China tatsächlich eine Ausnahme gewesen. Viele Staaten haben ja abgewartet, auch hier in der näheren Umgebung. Also Südkorea, Japan haben alle zögerlich reagiert, haben signalisiert, dass sie gerne verhandeln wollen. China hat anders reagiert. Die chinesische Regierung hat Trumps Vorgehen als einen Witz bezeichnet und hat ja ihrerseits dann eben auch eigene Zölle verhängt. Das Ganze hat sich ja hochgeschaukelt zu Zöllen bis 145% gegen chinesische Einfuhren. Das kam ja auch nochmal obendrauf auf Zölle, die es schon im Februar gab, wegen des Fentanylhandels. Also die Zölle bestanden ja schon. Genau, insofern gab es einen Schlagabtausch und jetzt haben beide Seiten erstmal erklärt, dass sie nicht weiter erhöhen wollen. Aber man befindet sich ja jetzt in einem Ausmaß an Zöllen, dass es eigentlich gar nicht mehr so richtig relevant ist. Auf dieser Form kann man eigentlich den bilateralen Handel so eigentlich kaum noch aufrechterhalten.
Wo stehen wir da aktuell gerade? Wie hoch sind die Zölle?
Also wenn ich mich nicht irre, müsste es ja auf chinesischer Seite, also für chinesische Importe in die USA, steht man jetzt, glaube ich, bei 145, wenn man sämtliche Runden der Zölle mitzählt, und auf chinesischer Seite, also für amerikanische Importe nach China, bei 125, allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Der Donald Trump hat ja jetzt erklärt, zumindest für einige Zeit sollen gewisse Elektroartikel ausgenommen werden, Smartphones, Computer. Das kann man ja schon mutmaßen, dass ihm möglicherweise eben doch mal jemand erklärt hat, was eigentlich das Problem bei diesen Zöllen ist. Vor allem natürlich bei Hightech-Produkten, Smartphones und so weiter, die man einfach auch dringend braucht. Und ich glaube, wenn man so das große Bild sich anschaut, Trump droht ja im Prinzip mit dem Zugang zum amerikanischen Markt und sagt, wir sind so groß und so wichtig, ihr müsst nach uns ein Spiel regeln. spielen. Und China dreht jetzt eben den Spieß um und sagt, das können wir gerne machen, deswegen ja auch die Zölle. Und China hat natürlich eben einfach die Produktionsherrschaft über viele wichtige Güter, die die USA auch brauchen. Und das hat sie jetzt innerhalb von wenigen Tagen im Prinzip gezeigt. Also dass, wenn man auf einmal 145% auf Smartphones oder Computer oder auch Chips und Halbleiter legt, dass das dann eben relativ schnell sehr ernste Auswirkungen hat, vor allem einfach auch für Konsumgüter, die die Amerikaner brauchen. Also es ist im Moment ein Ringen und ich glaube, die ersten paar Tage haben schon gezeigt, dass die USA vielleicht nicht unbedingt in allen Bereichen in der besseren Position sind.
Dass China in einer starken Position ist in gewisser Hinsicht, das hat sich jetzt auch gerade daran gezeigt, dass China auch angekündigt hat, gewisse Rohstoffe zurückzuhalten, oder?
Ja, also im Prinzip ist es für China ein Konflikt, auf den man sich sehr gut vorbereitet hat. Also es ist ja die zweite große Runde in diesem Handelskrieg, als Trump das erste Mal gewählt wurde. 2018 gab es ja den ersten Handelskonflikt zwischen beiden Staaten. Und China hat damals ganz genau hingeschaut und hat daraus gelernt und hat realisiert, sich nur von einem Handelspartner abhängig zu machen, also vom amerikanischen Markt, ist sehr gefährlich, wird nicht funktionieren. Und deswegen hat China systematisch sich einerseits die Abhängigkeiten vom US-Markt reduziert, grundsätzlich vom Ausland reduziert und hat sich überlegt, ja, was kann man handelspolitisch eigentlich machen, um in so einer Situation zu reagieren. Und die seltenen Erden, um die es jetzt geht, eben bei den Exportkontrollen, das ist schon länger bekannt. Das ist ein Bereich, wo die chinesische Regierung einfach sehr viel Kontrolle hat. Also sie haben sich seltene Erden einerseits aus China, aber eben auch in vielen Teilen der Welt gesichert und können jetzt eben in dieser sehr schwierigen Situation sagen, okay, Amerika erhebt Zölle, dann überlegen wir uns, ob wir noch gewisse seltene Erde weiter in die USA exportieren wollen. Das heißt, man hat jetzt im Prinzip die handelspolitischen Instrumente, die man vorbereitet hat, holt man jetzt aus der Schublade und man sieht eben, dass vielleicht die amerikanische Strategie nicht ganz so durchdacht war.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, viele andere Länder haben sich auch nach Trump seiner Provokation rund um die Zölle eher zurückhaltend verhalten, haben mal zuerst abwarten, verhandeln. Warum hat China anders reagiert, auch sehr viel aktiver?
Also China hat diesen Handelskrieg kommen sehen. Das ist ja auch keine große Überraschung gewesen. Trump hat im Wahlkampf immer wieder angekündigt, dass sie Zölle gegen China erheben wollen. Damals war ja die Rede von 60%. Jetzt ist es noch mehr geworden. Aber im Prinzip war klar, dass es eben eine Gefahr gibt, dass Trump tatsächlich wahrmacht, was er ankündigt. Und dementsprechend hat die chinesische Regierung sich eben vorbereitet. 2018, glaube ich, gingen noch 20% aller chinesischen Exporte in die USA. Heute sind es noch 13%. China hat sich ganz systematisch andere Märkte erschlossen. Die größten Zukunftsmärkte, die größten Wachstumsmärkte liegen heute in Afrika und Asien. China hat ja ganz systematisch auch die BRICS-Gruppe zum Beispiel gestärkt. Sie haben ihre Kontakte im Nahen Osten ausgebaut. Die chinesische Regierung hat, glaube ich, eine Sache erkannt, ob man diese Meinung jetzt teilt oder nicht. Aber aus chinesischer Sicht ist ihnen klar geworden, dass das Verhältnis mit den USA sich nicht mehr bessern wird. Einerseits hat es was mit Trump zu tun. Aber diese Erkenntnis hat sich, glaube ich, wirklich gefestigt, als Biden gewählt wurde. Weil Joe Biden hat eben diese Zölle, die der Trump in der ersten Runde verhängt hat, 2018, weitergeführt. Es gab also nicht eine Wiederannäherung in dem Sinne unter Joe Biden, unter den Demokraten, sondern im Prinzip ein Weiter-so. Und eben auf Biden, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, beide Parteien, die Demokraten und die Republikaner, können sich im Prinzip auf China als Hauptrivale, als Hauptgegner, als größter Rivale in vielen Bereichen eben einigen. Und China zieht daraus seine Schlüsse und deswegen reagieren sie jetzt so und sind eben auch nicht bereit, sich von Trump die Handelsbeziehungen diktieren zu lassen.
Das Ganze hat also schon eine Vorgeschichte, die auch schon auf die Zeit vor dem Donald Trump zurückgeht. Was hat das doch recht selbstbewusste Auftreten von China, aber auch mit dem chinesischen Selbstverständnis von sich als Land zu tun?
Also ich glaube, grundsätzlich muss man erstmal festhalten, wir reden natürlich jetzt darüber, wie denkt man in China über diese Zölle, aber Verwunderung und Ärger und Frustration gibt es in allen Ländern der Welt. Und ich glaube, das Interessante an China ist, sie haben jetzt eben sehr rigoros geantwortet. Und es hat, glaube ich, man muss jetzt, glaube ich, nicht 500 Jahre zurückgehen und versuchen, die Ming-Dynastie zu verstehen. aber es ist, glaube ich, zweifelsohne so, dass die Chinesen sich darüber ärgern, über den Umgang von Trump ärgern. In China, ja, hat man natürlich eine nationalistischere Regierung als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Xi Jinping verspricht ja im Prinzip bis 2049 den Wiederaufstieg der chinesischen Nation. In China hat man die Geschichte, ja, das heißt hier ja das Jahrhundert der Demütigung, also im 19. Jahrhundert, als die ausländischen Mächte nach China gekommen sind, die Chinesen im Prinzip zum Handel gezwungen haben, ihnen die Handelsbeziehungen aufgezwungen haben. Und das ist natürlich, liegt natürlich auf der Hand, dass Xi Jinping heute eben ja verspricht, zurück zur nationalen Stärke zu kommen und Trump ja entgegenhält, dass die Chinesen sich so eben von Ausländern nicht mehr behandeln lassen. Das ist zweifelsohne ein Thema, aber ich glaube, vieles, was man jetzt in den letzten Wochen gesehen hat, hat deutlich mehr damit zu tun, was in den USA passiert, als wie die Chinesen ihre Regierung führen. Weil ich glaube, der Ärger und die Frustration über Amerika als Handelspartner, den sieht man ja weltweit, auch in der Europäischen Union, in der Schweiz.
Schauen wir doch mal noch auf die Folgen, die die Zölle jetzt gerade spezifisch in China haben. In welche wirtschaftliche Situation fällt jetzt die Ankündigung, dass die massive Zölle wird geben auf Import in die USA?
Also es ist tatsächlich so, China hat sich zwar einerseits sehr gut vorbereitet, aber es gibt enorm große Wirtschaftsprobleme in China. Im Prinzip seit der Corona-Krise, wo man hier auch eine sehr rigorose Corona-Politik verfolgt hat, hat man eine anhaltende Immobilienkrise. Es gibt ja große Kapitalflucht. Viele internationale Investoren haben sich zurückgezogen. Es gibt eine große Jugendarbeitslosigkeit, hohe Arbeitslosigkeit im Allgemeinen. Das Wirtschaftswachstum ist nicht mehr so hoch wie früher. Und in westlichen Staaten gibt es einfach eine wachsende Skepsis im Umgang mit China und dementsprechend eben auch viele Unternehmen, die eben nicht mehr in China investieren wollen und sich zurückziehen. Und das bedeutet natürlich, dass diese Zölle einfach eine enorme Belastung sein werden, auch für die chinesische Wirtschaft. Man wird es in den nächsten Tagen und Wochen sehen, was das konkret bedeutet. Aber natürlich wird die Belastung sehr groß sein. Es könnte dazu kommen, dass eben viele Firmen pleite gehen, dass Leute ihre Jobs verlieren. Aber andererseits muss man halt leider auch sehen, dass man eben einerseits diese großen wirtschaftlichen Probleme hat. Für die chinesische Regierung ergibt sich daraus natürlich aber auch eine Chance. Jetzt kann China natürlich sagen, ja, die wirtschaftliche Lage entwickelt sich auch deswegen so schlecht, weil man eben diesen verrückten US-Präsidenten in Washington sitzen hat. Also so einen Sündenbock, auf den man jetzt eben den ganzen Ärger in der Bevölkerung schieben kann. Weil vieles von den Wirtschaftsproblemen, die man jetzt aktuell konkret in China sieht, das sind vor allem ja Strukturprobleme, die schon sehr lange in China bekannt sind. Die chinesische Regierung hat diese zu zögerlich angegangen. Da sind viele Fehler gemacht worden. Es gibt einen enormen Reformstau. Und die chinesische Regierung stärkt ja, hat in den letzten Jahren vor allem ja wieder die Staatsunternehmen sehr gestärkt, ist massiv gegen Privatunternehmen vorgegangen und so weiter. Also diese ganzen Probleme sind eigentlich eher hausgemacht, aber Trump mit seinen Zöllen sind natürlich jetzt eine willkommene Entschuldigung, ja, nach außen zu zeigen und zu sagen, die Amerikaner, das Ausland gönnt uns unseren Erfolg nicht und wir müssen jetzt zusammenhalten und zusammen uns durchbeißen, um diese Härte irgendwie gemeinsam zu durchstehen.
Lea, du sagst jetzt, China hat jetzt sozusagen auch ein bisschen einen Sündenbock gefunden. In den letzten Tagen sind ja in den sozialen Medien diverse Videos auftaucht, zum Teil KI generiert. Zum Beispiel ein Video, wo so klischeehaft dargestellte Amerikanerinnen und Amerikaner bei der Arbeit in einer chinesischen Textilfabrik zeigt. Es gibt Memes, es gibt Songs. Und so weiter. Was ist da los?
Also im Prinzip ist es natürlich so, dass die chinesische Regierung ihr Glück ja faktisch nicht fassen kann. Also die chinesische Regierung, die hier ja mit absolutem Machtanspruch regiert, sieht sich irgendwie auf einmal einer Regierung in Washington gegenüber, die aus Fernsehstars besteht und irgendwie Korruption auf offener Bühne zelebriert, mit Elon Musk irgendwie an der Spitze. Da muss man natürlich irgendwie sich nicht besonders bemühen, um sich über die Amerikaner lustig zu machen. Und das ist natürlich in gewisser Weise auch ein Abwehrmechanismus. Die chinesische Regierung selbst sagt immer, sie sind eine von Experten geführte Regierung und so etwas würde es in China niemals geben. Und wir arbeiten gemeinsam daran, dass es dem chinesischen Volk besser geht. Und schaut euch halt diesen Laden aus Clowns in den USA an. Das ist halt irgendwie schnell gemachte Propaganda. Aber was ich gleichzeitig eigentlich beobachte, und das finde ich ist auch wichtig zu erwähnen, ich war ja 2016 bin ich als Korrespondentin nach Shanghai gegangen und 2018 dann hier nach Peking gekommen. Und damals war ja Trump ebenfalls, also in seiner ersten Amtszeit an der Macht. Und da gab es in China einen unfassbaren Übermut. Xi Jinping ist ja damals auch nach Davos gereist, 2017, hat dort eine Rede gehalten über freien Handel und wie die ganze Welt sich jetzt um China, den Retter der Globalisierung, scharen muss. Und das ist in Davos damals super angekommen. Da standen die Leute irgendwie klatschend vom Retter des freien Handels, Xi Jinping, Führer der Kommunistischen Partei. Und die Chinesen haben irgendwie so das Gefühl gehabt, sie sind die Könige der Welt. Und mit Amerika geht es jetzt zu Ende. Und meine Erfahrungen oder meine Gespräche, die ich jetzt hier in den letzten Monaten geführt habe, zeigt eigentlich, dass es eben dieses Mal nicht so einen großen Übermut gibt, weil China sich wirtschaftlich einfach in einer ganz anderen Situation befindet. 2017 und 2018 ging es dem Land hier noch enorm gut. Viele Leute haben geglaubt, dass sie es wirklich geschafft haben, dass hier die Tech-Firmen arbeiten können, dass hier die Zukunftstechnologien entwickelt werden, dass es hier für Unternehmer mehr Chancen gibt als in den USA. Ich habe mit ganz vielen Unternehmern gesprochen, die eben an den US-Unis studiert haben. Dann sind sie zurück nach Shanghai gekommen, weil sie da irgendwie ihre Träume verwirklichen konnten. Dann kam aber Covid und ja die Immobilienkrise, die hohe Verschuldung der Lokalregierung. China ist einfach in einer ganz anderen Situation als das erste Mal unter Trump. Und deswegen erlebe ich ehrlich gesagt nicht so einen Übermut und so einen Hohn und Spott gegenüber Amerika, wie es das erste Mal war. Es gibt natürlich immer solche Videos. Wie gesagt, es ist ja auch einfach, sich über Trump lustig zu machen. Aber ich erlebe dieses Mal einfach eine größere Ernsthaftigkeit und Sorgen. Und was ich aber auch sagen möchte, als ich diese Videos gesehen habe, es gab ja auch einige, die gezeigt haben, ja, wie sähe das eigentlich aus, wenn irgendwie die Amerikaner mal in diesen Fabriken in Südchina arbeiten würden und da die Computerchips zusammenschrauben. Und da musste ich ehrlich gesagt sehr an eine Reise denken, die ich letztes Jahr gemacht habe nach Shenzhen, da auf einen Arbeitsmarkt. Da ging es auch um Arbeitslosigkeit und Zukunftsperspektiven, die einfach sehr schwierig hier sind in China in den letzten Jahren. Und die Arbeiter haben dort eben erzählt, sie arbeiten da jetzt in Schuhfabriken und in den Handyfabriken und so, aber häufig eigentlich nur so für 3, 4 oder 5 Monate. Die verdienen dann nicht schlecht, also tatsächlich deutlich besser als vielleicht in anderen Branchen. Aber die Jobs, die sie machen, die kann man faktisch gar nicht länger aushalten. Das sind keine Jobs, die man 20 Jahre macht, sondern das ist körperlich und mental so anstrengend, dass sie das häufig irgendwie so 4, 5 Monate machen und dann sind sie wieder 2, 3 Monate arbeitslos und gehen vielleicht in eine andere Stadt und machen den Job dann da wieder und so. Und deswegen habe ich über diese Videos, ich habe weder über sie lachen können, noch fand ich das dem ganzen Thema angemessen, weil eigentlich steckt dahinter ja eine unheimliche Perspektivlosigkeit einerseits dieser Arbeiter. Ganz viele von diesen Arbeitern haben keine gute Ausbildung, haben also gar nicht die Chance, in besseren Jobs irgendwie zu arbeiten. Viele von denen haben keine Gesundheitsversicherung. Diese Jobs kommen normalerweise nicht mit einer Rentenversicherung oder eben einer Versicherung, wenn man mal krank wird. Also die Leute leben immer so ein bisschen von der Hand in den Mund. Die leben meistens dann auch auf den Fabrikgeländen, essen da in den Restaurants und Kantinen. Also eigentlich ist unheimlich viel harte Arbeit, Schmerz und Leid mit diesen Fabrikjobs verbunden. Das will ich eigentlich sagen. Und deswegen fand ich diese Videos eigentlich sehr, haben eine gewisse Schwere transportiert. Und ganz bisschen habe ich mich auch gefragt, die Leute, die diese Videos machen, ist das eigentlich, was sie damit auch sagen wollen, auch wenn das vielleicht nicht das Ziel der chinesischen Propaganda war, aber dass sie eigentlich sagen, wir arbeiten auch verdammt hart für das, für unsere Träume hier in China und ihr mit euren Zöllen und eurem Unsinn und dem ganzen Quatsch, den ihr da mal einfach so bestimmt und heute mal wieder zurücknimmt und heute wieder irgendwie in Kraft tritt und so weiter, erkennt ihr eigentlich, dass da auch echte Leben hinterstehen und echte Arbeit und echte Arbeiter, die sehr viel dafür tun, dass es ihren eigenen Kindern besser gehen. Also wirklich der amerikanische Traum, made in China. Also ich habe sehr, sehr viel dann eben doch über diese Videos nachgedacht und ich glaube, steckt tatsächlich ein bisschen mehr drin als ganz einfache Propaganda.
Zeigt sich dann in dem auch, dass sich bei der chinesischen Bevölkerung auch das Bild von den USA gerade verändert?
Also mein Eindruck ist, ich bin da kein Experte, aber mein Eindruck ist, dass die Chinesen schon sehr lange sich darüber wundern, was in den USA passiert. Das ist ja, glaube ich, in Europa nicht ganz anders. Die chinesische Propaganda verstärkt natürlich solche Nachrichten immer. Wenn man hier in den sozialen Medien unterwegs ist, hat man auch den gleichen Eindruck im Übrigen von Europa, dass es überall nur noch Gewalt gibt und Flüchtlinge und in den USA natürlich irgendwie Waffen, Gewalt und südamerikanische Flüchtlinge, die da über die Grenze kommen. Diese ganzen Nachrichten werden hier dann immer natürlich sehr verstärkt und permanent irgendwie über die Kanäle gejagt. Insofern ist es, glaube ich, sehr schwierig, einen wirklich realistischen Blick auf die USA in China zu gewinnen, wenn man jetzt nur in den sozialen Medien unterwegs ist oder die Nachrichten hier liest. Aber ich glaube, es ist schon ganz grundsätzlich so, dass natürlich mit dieser Zollkrieg, mit dem Handelsstreit möglicherweise ein ganz grundsätzlicher Bruch einhergehen könnte. Und es fällt mir ehrlich gesagt schwer, auch in Vorbereitung auf dieses Interview, das Ausmaß überhaupt abschätzen zu können. Und ich habe das Gefühl in den letzten Tagen, dass es sehr vielen Experten, die sich mit China und mit den USA beschäftigen, so geht, dass wenn man das wirklich zu Ende denkt, was es bedeuten würde, wenn diese Zölle jetzt bestehen bleiben, man kann ja immer noch hoffen, dass es möglicherweise eben doch Verhandlungen gibt, aber was das wirklich bedeuten würde, das ist eigentlich gar nicht richtig zu verstehen, weil man muss schon bedenken, es gibt natürlich sehr viele politische Differenzen zwischen beiden Großmächten und der Kern dieser Beziehung sind eben die Wirtschaftsbeziehungen. Der Kern ist, dass beide Seiten bis zuletzt eben das Gefühl hatten, dass trotz der ganzen Widerstände und der Kritik aneinander, dass man Geschäfte miteinander machen kann. Und wenn das wegbricht, also wenn es keinen Handel mehr zwischen beiden Staaten gibt, dann hat das natürlich unmittelbare Folgen auf die ganzen Bereiche, wo die Interessen eben nicht mehr so groß sind. Man denkt jetzt zum Beispiel daran, an die Klimagespräche, die stattgefunden haben, aber eben auch die Konfliktbereiche wie Taiwan, das südchinesische Meer. Wenn beide keine Wirtschaftsinteressen mehr miteinander haben, dann wird sich auch der Ton in diesen Bereichen ändern. Und das wären natürlich sehr ernste Folgen. Und ich glaube, das können beide Seiten und können auch viele Beobachter jetzt in ihrer Dimension noch gar nicht so richtig absehen.
Lea, ich möchte noch darauf schauen, was das bedeutet für die Beziehung von China zu Europa. Wenn das Verhältnis mit den USA zunehmend angespannt ist, könnte das auch zu einer Annäherung führen von China und Europa?
Also es ist tatsächlich so, ich lebe ja jetzt schon seit vielen Jahren in Peking, dass es sehr merkwürdige Monate sind hier, weil zum ersten Mal wird eigentlich nicht alles schwieriger als Journalist, sondern tatsächlich ein bisschen besser, zumindest in der Form, dass chinesische Expertinnen und Experten wieder mit einem reden wollen. Das ist tatsächlich seit Corona lange Zeit nicht mehr so gewesen und jetzt auf einmal kann man Interviewanfragen stellen und die werden positiv beantwortet. Und das berichten eigentlich alle Leute, mit denen man hier spricht, die Diplomaten, die Experten, die Unternehmer, überall ist die chinesische Charmoffensive am Werke. Und die Chinesen versuchen natürlich ganz ohne Zweifel in Europa gegenüber der Schweiz irgendwie die Gespräche wieder zu verstärken und die Europäer auf ihre Seite zu ziehen im großen Konflikt mit den USA. Was ich halt interessant finde bei allen Gesprächen, eigentlich, was man nicht hört, ist in irgendeiner Form ein Eingeständnis, dass die chinesische Regierung in irgendeiner Form bereit wäre, bei ihren Kerninteressen den Europäern entgegenzukommen. Also zu sagen, wir garantieren die Sicherheit von Taiwan oder was in Xinjiang in Westchina passiert ist, das war tatsächlich nicht akzeptabel oder ja, also dass man in irgendeiner Art von Eingeständnis oder Bereitschaft in irgendeiner Form über diese Themen zu sprechen. Das erlebt man gar nicht. Was sie aber sagen ist, lasst doch jetzt mal eure Werte da aus dem Spiel und eure Kritik. Wir lassen uns nicht kritisieren. Aber erinnert euch doch mal daran, wir haben gemeinsame Interessen. Und wir sind ein verlässlicher Partner und wir werden uns morgen nicht irgendwelche Zölle ausdenken über Nacht, die wir dann 2 Tage später wieder zurücknehmen. Wir sagen euch, was wir wollen und wir garantieren euch Investments und wir garantieren euch Wachstumsmärkte und das ist unser Angebot für euch. Und jetzt liegt so ein bisschen der Ball auf europäischer Seite und jetzt ein bisschen die Überlegung, ja, wie groß wird die Not werden in der Europäischen Union? Wie groß wird der Druck werden auf die Wirtschaften in Europa, sich den Chinesen wieder anzunähern? Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass man sehr viel Zögerlichkeit eben erlebt, vor allem natürlich auch in Brüssel, einfach weil man ja in den letzten Jahren realisiert hat, man ist Wirtschaftspartner, man ist aber eben auch Konkurrent zunehmend und man ist auch strategischer Rivale, heißt es ja in Brüssel. China stellt die Sicherheit Europas spätestens durch den Angriffskrieg Russlands zu gewissen Teilen eben auch in Frage. Insofern, die Schabenoffensive ist deutlich spürbar überall in China, in Peking. Und jetzt wirkt so ein bisschen die Frage, wie will man auf europäischer Seite reagieren?
Ein bisschen profaner gefragt, werden wir in Europa in Zukunft noch viel mehr von auch chinesischen Marken, wie zum Beispiel Temu, Shein, Huawei, TikTok und so weiter, BYD, werden wir von diesen Marken noch viel mehr bemerken?
Also wenn es jetzt bei den Zöllen bliebe zwischen China und den USA, dann würde es natürlich faktisch dazu führen, im Moment gehen 13% ungefähr der chinesischen Exporte in die USA. Wenn sie das nicht mehr täten, müssen diese Waren irgendwo hin. Es gibt gleichzeitig die Überlegung, dass China eben den Yuan, also die chinesische Währung, weiter abwerten könnte. Auch das würde natürlich den Druck auf andere Märkte erhöhen. Und die logische Konsequenz davon ist natürlich die Sorge, dass, ja, dass es noch mehr chinesische, noch günstigere chinesische Produkte gibt, die in Europa die Märkte schwemmen. Insofern diese Sorge besteht sicher. China weiß natürlich auch um die Sorgen. Sie versuchen ja immer abzuwiegen und zu sagen, die chinesischen Überkapazitäten seien gar nicht so ein großes Problem. Aber klar, der Druck würde sich natürlich erhöhen. Und die Frage ist, ja, es gibt es ja jetzt schon Überlegungen, mit Blick zum Beispiel auf die E-Autos und die Importe nach Europa, also dass man irgendwelche Art von Kontingenten zum Beispiel schafft. Das hat man ja auch in anderen sensiblen Bereichen, beim Stahl zum Beispiel oder Agrarprodukten.
Lea, wir beobachten ja gerade so eine Art Zollwettrüsten zwischen den beiden grössten Handelsmächten der Welt. Was würdest du prognostizieren aus heutiger Perspektive? Wie wird man in Zukunft einmal auf den Moment, wo wir jetzt gerade darüber reden, zurückschauen?
Also ich glaube schon, dass es ein ganz entscheidender Moment wird. Ich traue mir ehrlich gesagt nicht zu, die eine Prognose zu machen, von der ich auch wirklich überzeugt bin, dass sie eintritt. Das ist mir in den letzten Tagen schon aufgefallen, dass ich selbst Gefühl hatte, eigentlich, glaube ich, blicken gerade alle so ein bisschen ratlos darauf, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passieren könnte. Aber ich glaube, das Interessante ist schon, dass China im Prinzip eine Wette eingeht. China glaubt, dass sie in den letzten Jahren mit all ihren Initiativen, man denke zum Beispiel an die Seidenstraße, an ihre großen Diplomatie-Offerten in Richtung des Nahen Ostens, ihr Festhalten an den Beziehungen zu Russland, den Ausbau des Handels in Südostasien und so weiter, dass dort eben die Märkte der Zukunft liegen. Es ist ja faktisch auch so, dass die größten Wachstumsmärkte eben heute in Asien und in Afrika sind. Trump sagt, wir können euch von links nach rechts schubsen, weil wir der größte Markt sind. Und die Chinesen sagen oder sind, glaube ich, davon überzeugt, dass sich die Welt oder Welthandel in eine andere Richtung entwickelt. Der Xi sagt ja selbst immer, der Westen steigt ab und der Osten steigt auf. Und sie hoffen eben, ja, dass sie dieses Kräftemessen, was man jetzt gerade erlebt, gewinnen. Wenn ich noch einen zweiten Gedanken sagen kann, gleichzeitig frage ich mich allerdings auch, wenn wir jetzt in vielen Jahren nochmal zurückblicken, dass sich die Experten vielleicht fragen werden, wo sind diese Beziehungen eigentlich falsch abgebogen? Wann war der große Bruch und hätte man diesen Bruch aufhalten können? Und wenn man jetzt gerade schaut, wer kann eigentlich verhandeln? Wer kann diesen Konflikt, den man da sieht, auflösen und möglicherweise zu einem Kompromiss führen? Da muss man einfach sagen, dass es auf beiden Seiten nicht mehr viele Leute gibt. In Corona-Zeiten hat davor ja noch, der Trump in seiner ersten Amtszeit, hat ganz viele wichtige China-Austauschprogramme einstampfen lassen, ganz wichtige Uni-Projekte, die es dort gegeben hat. Man hat auf chinesischer Seite lebt man ein Land, das sich immer stärker abschottet, das immer weniger willkommen und offen ist gegenüber Ausländern und dass die chinesischen Diplomaten sich selbst mittlerweile auch schwer tun, zu verstehen, was im Ausland passiert. Man hat es zum Beispiel in Europa erlebt nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, dass China ganz lange nicht verstanden hat, was das eigentlich in Europa ausgelöst hat. Also einfach ein Rückgang an Verständnis, ja, wie in anderen Ländern gedacht wird, durch diese Abschottung. Und deswegen muss man einfach sagen, es gibt nicht mehr besonders viele Experten und Kontakte, die auf beiden Seiten Vertrauen genießen. Und das ist, glaube ich, eine der größten Gefahren und größten Fehler der letzten Jahre, dass eben dieses fehlende Vertrauen beide Staaten jetzt in eine ganz gefährliche Konfrontation gebracht haben. Und man kann eben, ja, man kann eigentlich nur hoffen, dass beide einen Weg finden, sich in den nächsten Wochen und Monaten weiter miteinander zu verständigen.
Danke vielmals, Lea, für die Einschätzung und das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Wer noch mehr Hintergründe möchte lesen zu den Entwicklungen zwischen den USA und China, man findet den aktuellen Ticker, Hintergrundanalyse und Kommentar bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken auch ausgewählte Beiträge im Beschreibung zu dieser Episode. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe mit der China-Korrespondentin Lea Sahai und die Folge produziert hat Zara Spreiter. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.